Demokratie. Ein Podcast der Basis.
Ja, mein Name ist Andreas Baum. Ich bin 57 Jahre alt, habe in Aachen Maschinenbau studiert, anschließend promoviert im Bereich Betriebswirtschaft, habe mich jahrelang mit Naturheilkunde beschäftigt und stand kurz davor, auch meinen Naturheilpraktiker einen Abschluss zu machen im Rahmen eines Fernstudiums. Ich weiß gar nicht, ob ich Vertreter der Basis bin. Ich fühle mich immer noch sehr stark als Gründer der Basis, der ich ja gewesen bin, im Rahmen der Gründungsveranstaltung. Habe dann nach der Gründung im schönen Bundesland Baden-Württemberg den Landesverband aufgebaut, war da ja einige Zeit lang Vorstand des Landesverbandes, habe dann unter anderem auch an der Landtagswahl teilgenommen, auch als Kandidat im Baden-Württemberg und wurde vor gut vier Wochen dann in den Bundesvorstand gewählt als Vorsitzender in der Doppelspitze. Wir haben die klare Regelung, dass im Sinne der Machtbegrenzung ein Mensch, der bei uns ein Amt ausübt, nur genau eine Funktion haben darf. Also von daher entweder Landesvorstand im Land oder Vorstand im Bund. Und mit der Wahl zum Bundesvorstand ist ganz klar bei uns geregelt, und das ist auch gut so, dass man dann von seinem Amt als Landesvorsitzender zurücktritt. Eine ganz wesentliche Aufgabe ist, das Wachstum in irgendeiner Form zu strukturieren und die daraus resultierenden Notwendigkeiten zu gestalten. Wir haben angefangen mit 45 Menschen. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Wir haben in Baden-Württemberg 3 Monate später, das ist dann gerade 9 Monate her, angefangen mit 30 Menschen. Wir haben in Baden-Württemberg 2.500 Menschen im Landesverband. Wir haben in der Gesamtpartei jetzt 15.000 Menschen. Wir haben eine unendliche Vielzahl von AGs, von Kreisverbänden. Und diesen Menschen die Gelegenheit zu geben, den Raum zu öffnen, dort sich zu engagieren und zu beteiligen in aller Unterschiedlichkeit, die ja auch die Menschen mit sich bringen, das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen werden in den nächsten Monaten, das zu unterstützen und möglich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es unerwartet war. Für mich persönlich war es natürlich eine Erwartung, dass das, was wir da tun, wir verwenden einen erheblichen Teil unserer Lebenszeit, wenn wir jetzt mal von mir sprechen, ich mache seit einem Jahr praktisch nichts anderes, wie mich für die Partei zu engagieren, zu helfen und zu unterstützen, dass die Basis groß wird, dass sich die Ideen ausbreiten, dass die Ideen Früchte tragen. Da wünscht man sich natürlich schon, dass das, was man da tut, auch von vielen Menschen wahrgenommen wird, geschätzt wird und einfach Verbreitung findet. Wir machen das ja nicht für uns Einzelne aus dem Vorstand, wir machen das ja für die Menschen. Wir wollen ja was gestalten, wir wollen Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft und helfen, dass diese Gesellschaft sich in eine bessere Richtung entwickelt, als das vielleicht in den letzten Monaten und Jahren der Fall gewesen ist. Also du hast gerade Deutschland gesagt. Das erinnert mich an ich nenne ihn jetzt mal Förderer und Kritiker, einen kritischen Diskussionspartner, der mich in den letzten Monaten begleitet hat, daran an einem Gespräch ganz in der Anfangsphase, als wir diskutiert haben, womit starten wir bei der Basis und wie soll sich das entwickeln, hat er gesagt, Herr Baum, ich will Sie ja gar nicht frustrieren, aber das, was Sie und Ihre Kollegen da gemeinsam versuchen, das ist unmöglich. Das kann man überhaupt nicht schaffen. Sie werden da keinen Erfolg mit haben. Und ich will Sie nicht frustrieren. Ich möchte Ihnen nur sagen, wenn Sie scheitern, machen Sie nichts draus. Es ist zu erwarten, dass Sie scheitern. Und dann sagte er noch, aber wenn Sie es schaffen, dann können Sie damit nicht nur für Deutschland was schaffen, sondern Sie können für Europa und vielleicht für die ganze Welt was erreichen. Weil die Ideen, die wir haben, dieser gesellschaftliche Wandel, ist ja unlimited, unbegrenzt. Er ist ja nicht gebunden an Landesgrenzen. Und da sieht man ja zum Beispiel auch daran, es gibt jetzt die Basis Österreich, es gibt Überlegungen in Italien, in Frankreich, es gibt es in den Niederlanden. Die Idee der Basisdemokratie in der Art und Weise, wie wir das machen, breitet sich aus. Und das ist dann natürlich der schönste Erfolg, den man sich dann vorstellen kann. Ja, vielleicht ist die Zeit reif. Die Frage ist ja auch gerade so ein bisschen gewesen, wo kommen wir her und was treibt uns an? Der Startimpuls ist für mich natürlich schon gewesen die sogenannte Corona-Krise. Aber gar nicht unbedingt wegen des Virus oder wie man mit diesem Virus umgeht, sondern mehr wegen dieser tief empfundenen Ungerechtigkeit. Wegen des Gefühls, dass einzelne wenige Menschen, denen man zu Macht, da ist es wieder die Machtbegrenzung, den man zu Mächtigen gemacht hat, ermächtigt hat, lauter sehr kritische Begriffe, dass diese Menschen was entschieden haben, was nach Meinung vieler anderer Menschen objektiv gesehen falsch ist. Und jetzt will ich gar nicht die Diskussion führen, was ist denn richtig und was ist falsch. Aber ich möchte schon die Diskussion führen darüber, wie diskutiert man denn über unterschiedliche Meinungen? Diskutiert man überhaupt noch darüber? Und wenn man nicht mehr darüber diskutiert, ist für mich persönlich ein treibender Gedanke gewesen, diese verletzte Gefühl von Gerechtigkeit oder Empfinden von Gerechtigkeit. Ich habe es einfach als innerlich und von innen getrieben als sehr ungerecht empfunden, dass diese Diskussion nicht geführt wird. Und wir diskutieren ja nicht über 10 Euro Steuern mehr oder weniger. Wir diskutieren über Leben, wir reden über Menschenwürde, wir reden über Lebensqualität. Wir reden über die Frage, welche Bedeutung hat Lebensquantität, also wie lange lebe ich im Vergleich zu Lebensqualität? Was darf ich denn im Rahmen meines Lebens? Darf ich als Enkel zu meinem Oma, als Oma den Enkel sehen, was ja sehr viel mit Lebensqualität zu tun hat? In der Abwägung zu, muss ich die Oma schützen, damit sie x Monate länger oder weniger lange lebt. Und dieser Diskurs hat einfach nicht stattgefunden. Und es ist nicht erlaubt worden, dass die Oma und der Enkel entscheiden durften, was für sie individuell jetzt wichtiger ist. Sondern alle diese Dinge sind von oben herab über diese Menschen hinweg entschieden worden. Und ich erinnere nur an Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste und wichtigste Artikel unseres Grundgesetzes und den finde ich nicht mehr wieder in der Ausübung dessen, was unsere Regierungen denn da machen. Das ist ungerecht. Und das treibt uns an, was dagegen zu unternehmen und diesem Artikel 1 und der Menschenwürde wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Durchaus in der Tradition der französischen Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind ja im Grunde Dinge, die auch sehr stark eingeflossen sind in die Gründung, überleitend dann in die Werte. Und wenn man sich die Werte der Basis anschaut, mit Freiheit der französischen Revolution, Gleichheit, Brüderlichkeit, was dann bei uns sich wiederfindet in der Achtsamkeit, die ursprünglich ja auch mal liebevoller Umgang hieß. Also da sieht man schon, wie eng das miteinander verwoben ist und dass diese Herzensangelegenheit, ein gutes menschliches Miteinander in Würde zu ermöglichen, auch bei uns sehr, sehr stark Niederschlag gefunden hat. Also ich muss kurz drüber nachdenken, warum du die Schranken so eng machst und uns oder die Frage begrenzt auf politisches System. Für mich ist das vielmehr ein gesellschaftlicher Wandel. Und dieser gesellschaftliche Wandel, da ist das politische System ja nur ein Teil davon. Aber damit fängt das Problem im Grunde heute ja an, dass dieses politische System viel zu viel Raum eingenommen hat. Wir werden beherrscht von Politik. Es herrscht das Primat der Politik. Es wird darauf geschaut, was den Parteien gut tut, aber nicht mehr darauf geschaut, was den Menschen gut tut. Ich spreche da auch immer bei den Altparteien ganz liebevoll von Parteienkartellen. Weil wenn man sich das anschaut, es wird uns vorgegaukelt, dass da Differenzen bestehen, unterschiedliche Meinungen bestehen über irgendwelche Themen. Aber wenn man da mal in die Tiefe reingeht, wie groß ist denn der Unterschied bei den Positionen zwischen einer CDU, einer FDP und bei den Grünen? Es ist ja nur eine Frage der Betrachtung, bis man erkennt, dass die Differenzen zwischen diesen Parteien so minimal sind und das vergleicht mit unseren Wertansätzen wiederum Würde des Menschen, Freiheit, Gleichheitsgrundsätze in der Tradition der französischen Revolution. Wenn man aus der Perspektive auf die Altparteien schaut, muss man sagen, dass eigentlich ein und derselbe Inhalt, wo nur die Verpackung eine andere Farbe bekommen hat. Im Moment, wir haben es eingangs besprochen, ist die Frage, wie entwickeln wir unsere Strukturen weiter, um viele Mitglieder in die Partei hineinzubekommen und denen das Arbeiten zu ermöglichen. Und das Thema Partei ist ja nur vordergründig ein Thema. Im Grunde geht es ja um diese Wertegemeinschaft. Menschen die Begegnung zu ermöglichen, den Raum zu öffnen, zu diskutieren, sich zu informieren und bei Entscheidungsprozessen zu partizipieren. Das ist ja das, was wir machen. Das heißt zwar Partei, weil es halt der Gesetzgeber so vorgegeben hat, dass es Partei heißt, aber das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Die etablierten Parteien heißen halt auch Partei. Und der Stempel ist Partei. Und wir müssen leider Partei heißen, weil der Gesetzgeber halt gesagt hat, das Format, was ihr da gebildet habt, um in die Parlamente hineinzukommen, geht halt nur als Partei. Also musst du Partei draufschreiben. Aber das, was drin ist, ist bei uns ja essentiell was anderes als das, was bei den Altparteien drin ist. Ob das die Art und Weise ist, wie ein sogenanntes Parteiprogramm, ein Wahlprogramm entsteht, überhaupt nicht vergleichbar. Dieses Thema der Machtbegrenzung ist, was wir vorhin hatten, wo wir sagen, nein, du darfst nur ein Amt haben und die Altparteien sagen, nö, wie geil ist das denn? Je mehr, desto besser. Die sind dann nicht nur in den Parteien, in verschiedenen Ämtern. Die besetzen dann auch lustig Aufsichtsräte und viel hilft viel. Dann ist das der zweite, der dritte, der vierte Aufsichtsrat. Das sind ja alles die Dinge, die wir nicht wollen. Und man muss halt jetzt wirklich die Kiste aufmachen, um das mal so zu beschreiben, hineinschauen und sagen, okay, der Name ist halt in beiden Fällen Partei, wie gesagt, muss halt so heißen. Aber das, was drin ist, ist ja essentiell was anderes. Und das Schöne ist ja, dass jetzt in der Verbreitung der Partei die Basis, zum Beispiel über eine Teilnahme an einer Landtagswahl, wir auch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und die Menschen eben diese Kiste aufmachen, reingucken und sehen, wow, da kann ich ja mitmachen. Da stehen ja die Werte im Vordergrund und nicht nur, wer wird der nächste Kanzler. Wenn ich sehe, wie das in der Praxis funktioniert, hat das ja auch Auswirkungen auf mein sonstiges Miteinander in ganz anderen Lebensräumen. Wenn ich sehe, wie in einer sogenannten Parteiversammlung, in den Treffen, in einer Ortsgruppe miteinander umgegangen wird und ich sehe, wie schön das ist und wie wertvoll das ist und wie achtsam miteinander umgegangen wird, dann kann ich das doch bei mir in der Schule, in meinem Freundeskreis auch so machen. Und dann ist es übertragbar und dann ist es das wahre Leben. Das, was wirklich den größten Nutzen hat am Ende, ist nicht nur vordergründig in ein Parlament reinzukommen. Natürlich wollen wir in die Parlamente, wir bewerben uns bei allen Landtagswahlen, wir bewerben uns bei der Bundestagswahl und wir wollen, dass Mitglieder der Partei die Basis und Menschen, die so denken wie wir, die diese Wertegemeinschaft leben, die Werte verstanden haben, dass die ins Parlament kommen. Natürlich, aber das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Wir wollen ja vor allen Dingen auch den Menschen die Gelegenheit geben, dieses Miteinander zu erleben, ihre Lebenswirklichkeit zu verändern, sich zu beteiligen, sich zu informieren, sicherstellen, dass Informationen zur Verfügung gestellt werden. Nehmen wir das Beispiel wieder Corona. Gerade in der Anfangsphase, wir hatten mal eine kritische Meinung zu Corona veröffentlicht. Du konntest, egal in welche Zeitung du reingeschaut hast, was gezeigt wurde, waren die sogenannten Corona-Toten, die sogenannten Corona-Särge und nur die größten Horrorszenarien wurden aufgemalt. So, und erst im Laufe der letzten Wochen und Monate sind auch die sogenannten Leitmedien dazu übergegangen, mal kritische Stimmen zu veröffentlichen. Aber diese kritischen Stimmen, die heute in den Leitmedien gewesen sind, sind exakt vor 12, 13, 14 Monaten ja auch schon da gewesen. Sie wurden halt nur ausgeblendet. Und die Frage ist ja, wo stünden wir heute, auch in diesem Diskurs, in der Auseinandersetzung mit der Frage, was ist denn jetzt die beste Lösung? Wären wir doch ein Jahr weiter, wenn man das auch vor einem Jahr angefangen hätte und nicht erst heute. Also die Idee mit einer werteorientierten Partei ist, glaube ich, so neu nicht. Ich komme wieder auf die Französische Revolution zurück. Die Werte der Französischen Revolution sind sehr stark vergleichbar zu der unsrigen. Ja, die Zeit war noch nicht reif. Und wir haben heute eine Situation, die vielen Menschen die Augen geöffnet hat. Ich drücke das immer so aus, dass ich sage, die Corona-Pandemie ist das Brennglas für unsere gesellschaftliche Situation geworden, die uns überdeutlich gemacht hat, was in den demokratischen Prozessen nicht funktioniert. Und dass das dann Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie man mit der Problematik Corona umgeht, welche Prozesse angestoßen werden, wie die dann umgestaltet und ausgestaltet werden, das ist das Brennglas. Und wenn man diese Erkenntnis dann gewonnen hat, und das ist teilweise sehr schmerzhaft, also für mich war das sehr schmerzhaft, ich habe auch Politik mein Leben lang nur beobachtet, als interessierter Bürger, Zeitung gelesen, Nachrichten geguckt, Reportagen mir angeschaut und so weiter und alle paar Jahre dann mein Kreuzchen gemacht. Das war für mich meine politische Betätigung. Und am Schluss habe ich dann gesehen, wo wir damit hingekommen sind. Wir waren halt alle miteinander über einen viel zu langen Zeitraum zu bequem und vielleicht auch zu schmerzempfindlich, dass wir woanders hingeschaut haben. Und jetzt kommt alles, was im Kontext von Corona offensichtlich geworden ist, was man so schön beschreibt als Grundrechtseinschränkungen. Ist ja auch ein schönes Wort, das tut erstmal nicht weh. Aber wenn ich mir das aktuelle Gesetz anschaue, Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz B und C, dann sind Grundrechtseinschränkungen erlebbar. Unverletzlichkeit der Wohnung ist weg. Wenn heute das Ordnungsamt an der Tür klingelt, weil der Nachbar gesagt hat, nebenan ist Lärm, weil zum Beispiel drei Mütter sich mit ihren Kindern treffen und sagen, wir können nirgendwo mehr hin, wir müssen mal reden miteinander, wir brauchen mal ein paar Minuten eine Ruhe, dass vielleicht die vierte Mutter ihr Kind mit abgibt, die Kinder spielen zusammen, drei Muttis passen auf und die vierte geht einkaufen. Da kann das Ordnungsamt kommen, kann in die Wohnung rein und da kannst du nicht mehr sagen, Entschuldigung, das ist meine Wohnung. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist weg, die können dann rein. Und wenn du die vielleicht als Mutter nicht reinlässt, dann rufen die halt andere Ordnungskräfte und erzwingen den Zugang. Und sie haben damit Recht bekommen, was auch immer Recht an dieser Stelle heißt. Aus meiner Sicht absolut untolerierbar. Als der Gesetzgeber die Grundrechtseinschränkungen im Kontext von Corona umgesetzt hat, übte er nur. Die Befürchtung ist, dass die nächste Regierung, die ja voraussichtlich wesentlich stärker grün angemalt ist, ich sage extra angemalt, weil der Inhalt ist schon lange nicht mehr grün, das dann weiter treibt, weil man jetzt ja weiß, wie es geht und dass es geht. Und warum geht es? Weil die in unserem Grundgesetz, und da wieder die Kritik, was wir eigentlich reingeschrieben haben, ist sehr gut. Was wir daraus gemacht haben, ist sehr wenig. Die Gewaltenteilung, die ja ursprünglich mal reingeschrieben worden ist, um genau solche Exzesse zu verhindern, gibt es ja praktisch nicht mehr. Wenn ich mir die Gerichtsbarkeit anschaue, wer sind denn heute die Verfassungsrichter? Wer sind denn heute die Menschen, die in den Gerichten sitzen und über Recht sprechen? Und wie viele Möglichkeiten haben sie denn noch, Recht zu sprechen? Und wenn man jetzt wiederum im Rahmen der aktuellen Corona-Krise schaut, was mit Richtern passiert, die ihrem Gewissen und dem Recht verpflichtet sind, und Entscheidungen treffen, die nicht konform oder regierungskonform sind, aussortiert, kaltgestellt, diskreditiert, weg vom Fenster. Die Menschen, die in die höchsten Gerichte kommen, werden ja nicht vom Bürger gewählt, was ich zum Beispiel sehr stark befürworten würde, sondern von Regierenden gewählt. Und wie pervers ist das, wenn Regierende ihre eigene höchste Kontrollorgan selber wählen heutzutage? Man muss sich ja nun mal die Lebensläufe der obersten Richter anschauen, insbesondere der Richter, die jetzt in jüngerer Vergangenheit benannt worden sind. Das sind alles willfährige Unterstützer, Parteimitglieder, Weggefährten der Regierenden. Und ich meine, da kann ich ja nicht mehr von Kontrolle reden. Und damit ist natürlich an dieser Stelle die Gewaltenteilung weg. Oder die sogenannte vierte Gewalt, die Medien. Ähnliches Prinzip. Wer sitzt denn heute zum Beispiel in den Landesrundfunkanstalten und in den entsprechenden Gremien drin? Wer sind denn die großen Gestalter und Inhaber und die Einfluss nehmen auf das, was in die Medien hineinkommt? Das sind auch wiederum alles Menschen, die sehr dicht an den Regierenden dran sind. Auch dort keine Kontrolle mehr. Oder unser parlamentarisches System selber. Es gibt eine sogenannte Regierung und es gibt die Parlamente. Und ursprünglich war es doch so, oder von der Begrifflichkeit her, ist die Regierung das oberste, ich nenne es jetzt mal Verwaltungsorgan der ausführenden Gewalt. Aber diejenigen, die die Gesetze machen sollen, sind doch die Parlamentarier als Vertreter der Bürger vom Grundsatz her und vom Grundgesetz her. Und heutzutage haben wir eine Regierung, die gibt vor, was gemacht wird. Da gibt es die sogenannte Richtlinienkompetenz, das heißt genau eine Person, der oder die Kanzler. Der hat einen kleinen Kreis von Mitarbeitern um sich herum, die heutzutage sich in einem Gremium, wie heißt es, Ministerpräsidentenkonferenz zusammensetzen und dort wird dann Politik exekutiert. Das gibt es im Grundgesetz überhaupt nicht, dieses Gremium. Ich spreche jetzt nur für mich und sage, meine persönliche Meinung ist, da steht nicht einer oder eine kleine Gruppe dahinter. Ich glaube ehrlicherweise, es ist viel schlimmer. Ich glaube, dass durch den Verlust an Werten, durch den Verlust an kritischem Geist, durch den Verlust an Informationen, viele sich einfach in diese Richtung entwickelt haben über die Jahre, über die Jahrzehnte. Das ist ja nichts, was erst seit gestern so ist. Wir hatten vorhin mal die Frage, warum jetzt, was war eigentlich früher, was macht jetzt den Unterschied? Ich glaube, dass der Druck oder die Defizite im Laufe der Jahrzehnte immer in kleinen und kleinsten Häppchen erhöht worden ist. Der Druck wurde immer ein bisschen größer, die Beschränkung der Freiheit wurde auch immer ein bisschen ausgeprägter. Hier mal ein Gesetz, da ein Gesetz, hier wieder eine Änderung eines Gesetzes. Das war alles so ein schleichender Prozess. Und wir wissen ja aus dem eigenen Menschsein, wenn mich einer ein bisschen drückt, irgendwann gewöhne ich mich dran, dann spüre ich nichts mehr. Wenn mir irgendwas fehlt und es fehlt mir immer ein bisschen weniger, dann sehe ich das nicht mehr. Umgekehrt genauso, wenn ich immer ein kleines bisschen mehr habe, merke ich das nicht mehr. Irgendwann kommt die Grenze, wo ich sage, wow, jetzt ist es wirklich anders, jetzt tut's weh. Jetzt sehe ich das. Ich kann nicht mehr anders, ich sehe das jetzt und jetzt ist es da. Obwohl es vorher auch schon da gewesen ist, nur nicht so spürbar. Und ich glaube, dass durch diese massive Beschleunigung im Kontext von Corona die Menschen einfach das sagen, wow, so kann das nicht weitergehen. Wenn die jetzt in meine Wohnung reinkommen können, und sie tun es ja, dann ist eine Grenze überschritten. Solange ich das nur höre, dass es das gibt, aber die sind nicht bei mir in der Wohnung. Oder solange mir nur einer sagt, demnächst darfst du nicht mehr aus deinem Haus raus und ich gehe aber trotzdem und mir passiert nichts, ist das alles noch irgendwie so eine schleichende Veränderung, die toleriert wird. Aber wenn dann wirklich gesagt wird, jetzt ist Feierabend, jetzt musst du dich testen lassen, jetzt musst du dich impfen lassen, sonst fliegst du raus. Jetzt musst du das sagen, was dein Arbeitgeber sagt, sonst fliegst du raus. Jetzt musst du die Ordnungskraft bei dir reingehen lassen, sonst steht eben die Staatsmacht da und verschafft sich Zugang. Dann ist eine Grenze überschritten, wo die Menschen sagen, Feierabend, jetzt müssen wir raus, entweder auf die Straße als Demonstranten, als Initiative, da gibt es ja wahnsinnig viele, Eltern stehen auf, Anwälte stehen auf, Richter stehen auf. Jede Berufsgruppe hat ja mittlerweile so eine eigene Organisation, um Protest zum Ausdruck zu bringen oder eben in der Form, in der wir das machen, als Partei in die Partei zu gehen, als Mitglied oder sich in der Partei zu engagieren und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das Schöne daran ist ja, wenn einer sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, stellt dann natürlich auch die jüngere Vergangenheit in Frage und sagt nicht nur bis hierhin und nicht weiter, sondern Leute, jetzt gehen wir mal dahin zurück, da, wo wir herkommen und gucken dann auch mal wieder auf ein Grundgesetz und erinnern sich daran, was da drin steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann geht es nicht mehr um 3 Euro Steuern mehr oder weniger, sondern dann kommen wir wieder auf den Kern. Um ehrlich zu sein, ich war noch nie so hoffnungsvoll in den letzten 15 Monaten, in denen ich mich dafür einsetze, wie gerade jetzt im Moment. Weil einfach der Zuspruch so groß ist von Menschen, die uns unterstützen, von Menschen, die uns positive Rückmeldungen geben und sagen, es ist so toll, dass ihr das macht. Es ist so schön, in diesen Gruppen zusammen zu sein und nicht nur das als Mitglied, sondern auch zu sagen, hey, wir möchten gerne uns einsetzen, wir möchten was mitmachen, wir möchten was beitragen. Man muss ja mal sagen, alles, was wir aufgebaut haben, diese riesengroße Partei, ich meine, wir werden immer ein bisschen abqualifiziert als Kleinpartei, das ist ja schon lange vorbei. Wir sind 9 Monate alt und sind größer als die allermeisten Kleinparteien, die 15, 20 Jahre lang existieren. Also wir sind eine neue Partei, ja. Wir haben ein völlig neues Konzept, ja. Aber klein sind wir schon lange nicht mehr. Und all das ist nur auf der Basis von freiwilliger Arbeit entstanden. Es sind nur Ehrenamtliche. Wir haben nicht einen einzigen Menschen, der bei uns Lohn, Gehalt oder auch nur Aufwandsentschädigung bekommt. Alle Kilometer, die wir in der Gegend rumfahren, von allen Mitgliedern, die sich da einsetzen, Landesvorstände, Kreisvorstände, andere engagierte Menschen, das ist alles Ehrenamt, das ist alles freiwillig. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass wir eine so große Zahl von Menschen haben, die daran glauben, denen das wichtig ist, die sich dafür einsetzen, dass das weitergeht, dass sich das ausbreitet, dieser Gedanke. Und deswegen bin ich persönlich unglaublich hoffnungsfroh, dass das hier immer schneller geht. Und einfach mal zu sagen, aus 50 Leuten 5.000 zu machen oder jetzt im konkreten Fall 15.000 zu machen in 9 Monaten, wenn man das einfach mal weiterdenkt, dieses Wachstum. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen linear wäre, dann wären wir in einem Jahr 30.000. Aber es ist nicht linear, auch das geht ja exponentiell und verdoppelt sich. Und dann haben wir in einem Jahr nicht 30.000, dann haben wir vielleicht 130.000. Und so wird das weitergehen.
Einfach Demokratie.